Das ist keine Sendung, die Ihre Laune anheben wird. Und das ist auch nicht mein Ziel. Ich möchte Sie im Folgenden alarmieren. Und ich möchte ein Problembewusstsein schärfen, das viele unserer Zuschauer haben. Und ich bitte daher auch um Verzeihung, dass ich in der letzten Zeit eine etwas schärfere Sprache verwendet habe. Sicherlich auch unter dem Eindruck meiner Gespräche mit Wladimir Solowjow. Und Solowjow, Sie haben das feststellen können, das ist nicht einfach nur ein Showman, der da herumschreit, weil ihm nichts Besseres einfällt, sondern das ist ein sehr bewusster Kommunikator, der die Modulation und die Klaviatur der Rhetorik beherrscht und der sie so einzusetzen versucht, dass eine größtmögliche Wirkung entsteht. Und ich beurteile diese Provokationsrhetorik oder diese Flammenwerferrhetorik immer auch nach ihrem zugrunde liegenden Motiv. Und dieses Motiv scheint mir evident zu werden, wenn man eben diesen Gesprächen zuhört, die wir jetzt führen, wöchentlich, regelmäßig. Das ist historisch, meine Damen und Herren. Und das muss einmal herausgestrichen und betont werden. Die Gespräche zwischen der Weltwoche und Solowjow, der Westen trifft den Osten, Köppel trifft Solowjow, spricht mit Solowjow, manchmal streitet er mit Solowjow. Das sind einzigartige Gesprächsformate, das sind einzigartige Dialogforen, die wir hier aufziehen. Und im Grunde ist es ja eine Schande, meine Damen und Herren, und ein Skandal allererster Güte, der uns alarmieren sollte, dass ich da, der kleine Schweizer, ich will nicht kokettieren, aber es ist so, dass die kleine Schweiz hier das einzige Organ bietet, das überhaupt solche Gespräche führt.
Ich sag's ja, der Solowjow ist in ihm gefahren und er war auch schon wieder nach Moskau gefahren. Der Köppel, der Roger von der Schweizer Weltwoche, seine Brandrede für den Frieden.
Eine gefährliche Kriegssituation. Meine Damen und Herren, ich sage das hier in aller Deutlichkeit. Wir steuern auf einen Krieg mit Russland zu. Es wird einen Krieg geben zwischen der NATO und Russland, und zwar nicht nur einen Stellvertreterkrieg, sondern einen ausufernden Krieg. Und das wird ein Krieg sein, den niemand gewollt haben wird, den die Westler nicht wollen können, weil sie gar nicht gerüstet sind für so einen Krieg, ihren Militarismus betreiben ohne Militär. Und auf der russischen Seite ist man auch nicht gewillt und entschlossen und erfreut sogar, so einen Krieg führen zu müssen. Das wäre ein Krieg, den auch die Russen nicht führen wollen.
Militarismus ohne Militär, sehr schön.
Wir Europäer, das sind Europäer, diese verdammten EU-Fritzen, die ganze Zeit von Europa schwadronieren. Zu Europa gehört Russland, ihr Apparatschiks, ihr Funktionärstrottel da, in euren abgeschirmten, klimatisierten, abgeschotteten, geschlossenen Abteilungen.
Wie wunderbar er sich aufregt.
Mir ist sehr unwohl zumute.
Danke, Herr Kujat.
Wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte. Wir stehen im Bund mit den allerhöchsten Werten der Demokratie, der Freiheit, der Zivilisation, die wir gegen die Barbaren aus dem Osten verteidigen. Sie reden von Demokratie, aber sie machen die Demokratie kaputt. Sie reden von Demokratie, aber sie meinen sich selber. Jeder, der eine andere Meinung hat als diese Kriegsdemokraten, diese Pseudodemokraten, diese Kriegstreiber, der wird sofort ausgesondert, der wird ausgesperrt, der wird sanktioniert, der wird hinter Brandmauern versorgt. Das ist die Beseitigung der Demokratie im Namen einer Scheindemokratie, die an ihre Stelle gesetzt wird. Und das Ganze könnte einem ja egal sein, wenn die Deutschen damit sich selber fertig machen oder einige Eurokraten da in Brüssel sich selber ins Gefängnis einsperren. Aber diese Situation hat leider viel tragischere und wichtigere und gravierendere Konsequenzen, unter anderem auch für die Schweiz. Und es kann uns hier nicht egal sein als ein neutrales Land. Und ich weigere mich, diese Neutralität aufzugeben. Auch wenn da diese Zelenskis und wie sie alle heißen, herumstolzieren mit dem Klingelbeutel in der Hand, laufend nach Geld schreien und diesen Krieg eskalieren und den Leuten einzureden versuchen, wer hier neutral ist, hilft dem Russen, hilft dem Aggressor. Diesen ganzen Wahnsinn mit diesem Zirkus könnt ihr abfahren, meine Damen und Herren.
Give us a credit. Brandrede des Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche, ein Dossier der kleinen Audiodatei.
Das Dossier. Und man unterliegt in Brüssel und in Berlin, nach meiner Beurteilung, einem gewaltigen Irrtum. einem gewaltigen Denkfehler, indem man nämlich die relative Zurückhaltung der russischen Kriegsführung als Zeichen der Schwäche interpretiert. Und man leitet daraus ab, dass eben Putin nicht wie die Amerikaner im Irak oder die Briten im Zweiten Weltkrieg die Ukraine flach gebombt hat, sein ganzes militärisches Potenzial noch nicht benutzt hat, um dieses Land vom Erdboden zu wischen. Was er nicht macht, weil dieser Krieg natürlich ein Krieg unter Brudervölkern ist. Und entgegen der Darstellung, die Sie in Ihren Medien lesen, ist das eben auch ein Krieg, der sich durch höchste Zurückhaltung der beiden Kriegsparteien auszeichnet gegenüber der Zivilbevölkerung. Wobei von der ganzen strategischen Interessenslage natürlich die Ukrainer ein größeres Motiv haben, unter der Zivilbevölkerung in Russland Schaden anzurichten, um so natürlich Russland noch mehr zu provozieren, mit dem Ziel, dass dann eben die Russen so zuschlagen, dass Selenskyj die EU und die NATO voll, immer tiefer, noch mehr in diesen Krieg hineinziehen kann. Und wir sind schon, die EU ist schon und sogar die Schweiz mit ihren Sanktionen, die sie unter Druck, unter erpresserischem Druck übernommen hat, Schwäche unserer Politiker, wir sind schon knöchel, ja hüfttief in diesem Krieg drin, bilden uns aber ein, unverwundbar zu sein, als hätten wir im Drachenblut unserer eigenen Blödheit gebadet, das uns dann schützen wird gegen russische Raketen bzw. gegen russische Eskalationen. Und mich empört in ihrer Selbstverständlichkeit dieses sorglose Gebaren westlicher Exponenten. Ich habe von einem früheren NATO-General gesprochen, mit dem wir uns kürzlich unterhalten haben. Und die Nonchalance, wie hier die Möglichkeit einer kriegerischen Eskalation Russlands, dass die mit noch größeren Waffen den Krieg eben in die Unterstützerländer der Ukraine, die ohne diese Unterstützung den Krieg gar nicht führen könnten, tragen würden. Dieser Gedanke, dass man angegriffen werden könnte, dass europäische Länder angegriffen werden könnten, das kommt im Radarsystem, im Registrierapparat dieses ehemaligen NATO-Generals, eines Amerikaners, nicht vor. Es wird nicht einmal in Erwägung gezogen. Es wird weggewischt, wie so eine lästige Sommerfliege, die man kurz mit einer Klatsche, nicht einmal mit einer Klatsche, mit einer Handbewegung verscheucht. Und das ist der zweite folgenschwere Irrtum, den man da hat. Man missdeutet die Zurückhaltung als Schwäche. Das passt natürlich ins eigene Narrativ. Und man verkennt die Ernsthaftigkeit der russischen Politik. Das ist eben nicht einfach nur mal so ein aus Schwäche geratenes Eroberungsmanöver, dass da der Verrückte im Kreml, der Alte im Kreml mal so schnell abzieht, um seine dumpfe, tumpe russische Wodka-Bevölkerung bei Laune zu halten, um sie abzulenken von seiner eigenen absoluten Unfähigkeit, sein Land zu regieren. Meine Damen und Herren, das ist das Narrativ, das ist die Erklärung, das ist die Hypothese, das ist die Theorie, die in unseren Medien, übrigens auch in den sogenannten führenden Qualitätsmedien, diesen Superschlau-Medien, in der NZZ, in der FAZ, im Spiegel, wie sie alle heißen, des Langen und Breiten heruntergebetet wurden. Ja, Putin, der ist so schwach, der muss jetzt Kriege führen, um von seinen heimischen Problemen abzulenken. Und das sagen übrigens auch die angeblich größten Russland-Erforscher an der Stanford University, wie beispielsweise Stephen Kotkin mit seiner nicht mehr enden wollenden Stalin-Biografie. Der sagt das auch öffentlich. Ja, die Russen sind unfähig, sie müssen immer wieder Krieg führen aus innenpolitischen Gründen, deshalb erobern sie. Das ist ihr Grund, aber das ist ja eben die Schwäche. Sie führen Kriege aus Schwäche und daran muss man ihnen einen draufhauen. Das hat ja auch Herr Volkov gesagt hier, der Ukraine-Aktivist, der Schweizer ist auch, der Ukrainer ist, aber der für keine Armee kämpft, dafür umso vehementer vor dem Mikrofon. Die Russen sind so schwach, darum führen sie Krieg, also können wir sie kaputt machen. Ja, so hat man in Europa auch schon mal geredet.
Also ich meine schon, die russische Staatsbürgerschaft wäre das Mindeste, was ihm zugestanden werden soll.
Putins pro-russischer, brutaler, aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg.
Na gut, die Europäer wissen ja, was völkerrechtswidrige Angriffskriege sind. Sie haben ja in ihrer Geschichte nichts anderes getan, als laufend völkerrechtswidrige Angriffskriege anzuzetteln. Da kommt natürlich die rhetorische Rettungshilfe wie gerufen, wenn man sagt, der andere hat es jetzt mal gemacht. Und dann kann man sich daran wieder moralisch aufplustern. Also, hier ist doch eine Eskalation im Gange, die beängstigend ist. Und das geht immer noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Und je weiter sie geht, desto selbstbewusster wird sie vorgetragen. Und jetzt haben wir das Problem der Trump-Präsidentschaft. Trump hat es gemerkt. Aber Trump ist auch nicht die Mehrheit in Amerika. Sein außenpolitisches Establishment ist natürlich gegen Russland. Und jetzt haben sich die Europäer im Grunde von Trump gelöst und sagen, interessiert uns doch nicht, dass der mit Putin eine Einigung machen will. Wir harren aus, wir warten, bis Trump weg ist und dann kommt wieder so ein Kriegstreiber, so eine Kriegsgurgel in Washington und dann können wir Russland niederringen, dann können wir endlich Russland besiegen. Das ist ja das Ziel von Merz, Macron und Co. Eine strategische Niederlage für Russland. Das sagen sie immer. Russland darf nicht gewinnen. Was heißt eine strategische Niederlage? Was steckt da eigentlich dahinter? Strategische Niederlage Russlands heißt im Klartext, dass man die Existenz Russlands als eigenständigem, unabhängigen, souveränen Machtfaktor ausschalten will. Man will Russland in eine untergeordnete Rolle drücken, damit man dort dann die Rohstofflager beziehen kann und dass die Russen politisch nach unserer Pfeife tanzen. Kommt Ihnen das bekannt vor, meine Damen und Herren? Gab solche Pläne eigentlich schon einmal in Europa? Muss ich mal ganz scharf nachdenken. Ah ja, stimmt ja. Hitlers Strategie 1940 bis 1941. Natürlich in der größenwahnsinnigen und auch geistesgestörten Sprache des Nationalsozialismus, sozusagen die auf die Spitze getriebene Arroganz, diese Herrenmenschen-Arroganz, die man ja übrigens in Europa in gepflegterer Form ja seit der Aufklärung in den gebildeten Ständen immer vertreten hat. Der White Man's Burden, die Briten. Wir müssen ja diese Untervölker da zivilisieren, das ist der Auftrag. Das ist letztlich auch die Leitideologie der Nazis gewesen, die sich dann einfach selber zum Herrenvolk erklärt haben und gesagt haben, wir wollen jetzt da alle anderen unterjochen, weil wir sind die Nummer eins. Fertig. Und wir müssen da die anderen zivilisieren und diese Untermenschen da im Osten, die haben gefälligst nach unserer Pfeife zu tanzen. Also diese Politik der strategischen Schwächung, das ist im Grunde eine desinfizierte Wiederholung und eine rhetorisch abgerüstete, in wohlklingende Formulierungen verpackte Wiederholung einer Politik, wie man sie in den schlimmsten Jahren Europas an der Spitze die Deutschen vollstreckt sah. Mit 27 Millionen toten Sowjetbürgern, Millionen toten Deutschen, Millionen toten Juden, die man umgebracht hat. Ich meine, diese ganze Judenvernichtung, der Holocaust, hat sich ja dann in diesem Ostfeldzug in seiner absolut zerstörerischen Form am Schluss zuerst entfesselt. Natürlich hat man sie schon vorher geplagt und gefoltert und auch gemordet, aber mit diesem Krieg sind alle Dämme gebrochen. Mit diesem Krieg der Arroganz gegen Russland, gegen die Sowjetunion. Und, meine Damen und Herren, ich wähle diese Worte mit Bedacht, aber als Historiker, als Journalist, der vor Gefahren warnen will, und das ist auch unser Auftrag, und ich hoffe, dass ich mich irre, Ich bete, dass ich mich irre, dass es nicht so weit kommt. Aber um Himmels Willen, ich habe so viele Bücher und Artikel gelesen über Schlafwandler, über Kriegstreiber und nie wieder Krieg und wir müssen aufpassen, wir haben noch unsere Lektionen aus der Geschichte gelernt. Meine Damen und Herren, wenn Sie das beobachten, was heute passiert, dann kommen Sie zum Schluss, dass wir überhaupt nichts gelernt haben aus der Geschichte. Dass man die gleichen Herrenmenschenfantasien, und ich habe sie gehört, meine Damen und Herren, aus dem Mund von amerikanischen Exponenten und neokonservativen Strategen, das ist nicht Trump, und das sind nicht alle Amerikaner, und das sind auch bei Gott nicht alle Deutschen, die das so sehen, aber es gibt natürlich diese Deutschen, es gibt diese Deutschen, meine, hören Sie nur mal einer Strack-Zimmermann zu, hören Sie mal einem Roderich Kiesewetter zu, oder hören Sie einem Kanzler Merz zu, wobei Merz, der hat gar keine innere Überzeugung, die ihn da glühend antreibt, sondern er ist einfach der, der auf dem Kanzlerthron sitzen will, und dann erzählt er mal dies und mal das. Und
jetzt das.
Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes, ohne Wenn und Aber.
Und wohin wollen wir?
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Und welche Fragen haben wir?
Wer ist Wladimir Putin? Wladimir Putin kennt nur das Recht des Stärkeren. Das heißt, er wird sich von Worten wenig beeindrucken lassen, übrigens auch nicht von Trump, von dem er ja weiß, dass Trump ihm im Grunde anbetet und das super cool findet. Weil das Modell, das russische Modell, davon träumt Trump ja von morgens bis abends. Also sich auch nicht so einer lästigen Wahl zu stellen und eben zu machen, was man will und dass Menschenrechte eben auch keine Rolle spielen.
Nun, mit lästigen Wahlen muss sich die FDP vielleicht auch nicht mehr lange beschäftigen.
Und um Himmels Willen, meine Damen und Herren, Sie sehen es mir nach. Und ich hoffe, ich irre mich. Ich hoffe, ich liege kolossal falsch. Dass ich meine Stimme erhebe, um diesen Gedanken hier glasklar herauszuschälen. Wir stehen vor einem Krieg gegen Russland. Nicht als Schlafwandler, sondern als Tätige im Blindflug der selbstgewählten Dunkelheit einer umfassenden Gesprächsverweigerung, die sogar nun den Gesprächsverweigerern zum Teil bewusst wird, unheimlich bewusst wird, denn ich bekomme sehr, sehr viele Zuschriften aus Deutschland von Leuten, die sagen, wir müssen diese Irren in Brüssel und Berlin stoppen. Und das sind keine AfDler, keine Heißsporne und Heißköpfe aus bestimmten politischen Milieus, die da in Deutschland als nicht salonfähig taxiert werden, sondern das sind Leute, gestandene Leute aus Deutschland, aus der Wirtschaft, aus dem Unternehmertum, aus der Lehrerschaft, aus dem Militär, die sich in Verzweiflung, ja, in Verzweiflung, an einen Schweizer Journalisten wenden.
So geben wir dem Lob Raum.
Und zu loben sind all jene Stimmen, Erich Fahrt, Harald Kujat, Klaus von Donani, viele weitere, Sarah Wagenknecht, Tino Chrupalla, auch die Alice Weidel könnte sich da wieder etwas stärker äußern, Rolf Mützenich von den Sozialdemokraten, Olaf Scholz, Gerhard Schröder, wo sind denn die allen anderen noch, die es da sicher geben muss, in der CDU, in der SPD, in all diesen Parteien, bei den Grünen, wo sind die grünen Pazifisten, die hier aufstehen und sagen, fertig, wir wollen als Deutsche nicht mehr Teil einer solchen Eskalation sein, die uns in die dunkelsten auch Denkmuster unserer eigenen Geschichte zurückkatapultiert, diesen größenwahnsinnigen Herrenmenschenfantasien, diesen Herrenreiterfantasien, den Russen, die eine strategische Niederlage beizubringen, mit anderen Worten, die Russen auf einen untergeordneten Status zurückzudrängen. Und gleichzeitig auch zu dieser Ungeheuerlichkeit auch noch die Beleidigung hinzugesellt, dass man davon ausgeht, dass die Russen das nicht mal schnallen und nicht mal selber mitbekommen.
Zum großen Finale noch die russische Seite.
Nein, die Russen führen aus ihrer Sicht keinen Eroberungskrieg. Sie finden das lächerlich, wenn man das ihnen sagt. Sie sagen, ja, aber um Himmels Willen, wer hat denn diese ABM-Verträge, diese Abrüstungsverträge, wer hat denn die gekündigt? Haben wir sie gekündigt? Nein, die Amerikaner haben sie gekündigt. Wer hat alle Zusagen, Versprechungen und Abmachungen gebrochen, damals beim Ende des Kalten Krieges? Wer hat gesagt, dass die Ukraine immer blockfrei sein muss, wenn sie unabhängig wird und deshalb auch die Atomraketen abgibt und kein Mitglied sein darf von einem für Russland feindlichen Kriegsbündnis? Das habt ihr ja alles gebrochen. Ihr habt ja die völkerrechtlichen Verträge gebrochen. 2+4 in Deutschland. Ihr habt eure Versprechen gebrochen, die NATO keinen Millimeter weiter ins Gebiet des ehemaligen Warschauer Paktes auszudehnen. Ihr habt den Vertrag von Istanbul gebrochen, den die Ukraine selber unterschrieben hat, dass sie gesagt hat, sie werde nie einem Kriegsbündnis, einem Militärbündnis teilnehmen, das die Sicherheit eines anderen Vertragspartners, nämlich Russland, gefährdet. Ja, und natürlich ist es eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine eine Bedrohung für Russland. Und selbstverständlich ist das eine Bedrohung, wenn dahinter das erklärte Ziel steht, Russland strategisch zu schwächen. Die Russen haben auch die Geschichte studiert. Die Russen haben nicht vergessen, dass sie 27 Millionen Sowjetbürger, darunter viele Russen, verloren haben. Und diese 27 Millionen, die versucht man jetzt ja mit diesem schäbigen Nicht-mehr-Gedenken wegzuwischen. Man versucht jetzt, die Opfer des Zweiten Weltkriegs in der Sowjetunion zu entrussifizieren. Das waren Moldau, das waren Ukrainer, das waren Weißrussen, das waren gar keine Russen. Jetzt betreibt man noch so eine Art, einen Nationalismus, einen Rassismus bei der Opferzählung im Rückblick. Mit dem Ziel natürlich, Russland immer deutlicher, auch historisch, noch als einen Aggressor hinzustellen. Es gibt ja auch viele Polen, die sagen, Auslöser des Zweiten Weltkriegs waren gar nicht die Deutschen. Das war vor allem Stalin, weil er mit Hitler einen Pakt geschlossen hat. Natürlich hatte der Zweite Weltkrieg viele Fehler. Aber wir dürfen die Person Hitlers und die Rolle Deutschlands vielleicht nicht gleich in die Fußnoten schieben, um hier Russland sozusagen als überragendes Supermonster bis heute für alle Zeiten herauszuschälen. Die Russen haben das ganz genau registriert. Die haben diese Bücher gelesen von Brzezinski, das große Schachbrett da, dass man der Ukraine, dass man den Russen die Ukraine abzwacken muss, diese neue Domino-Theorie. Die Domino-Theorie, also sie müssen vielleicht mal in die Therapie gehen, die Leute, die solche Theorien entwickeln. Dass man den Russen diese Ukraine abzwackt, um Russland strategisch zu schwächen, auf den Stand einer Regionalmacht zu drücken, wie es Obama ausgedrückt hat. Die sollen doch mal gefälligst den Mund halten, die Russen. Oder was hat Barroso gesagt? Bei den Gesprächen zwischen Janukowitsch, dem ukrainischen Präsidenten, der gesagt hat, du, wir sollten diesen EU-Assoziierungsvertrag 2013, den möchte ich noch nicht unterschreiben, weil ich habe ja noch eine Freihandelszone mit Teilen Russlands und da gibt es Unstimmigkeiten, wir müssen die Russen auch an den Tisch bringen. Und Barroso hat gesagt, fuck the Russians, mehr oder weniger sinngemäß, das geht die Russen überhaupt nichts an. Das ist die Politik der strategischen Zurückdrängung, der strategischen Schwächung. Und diese Strategie ist in Amerika ausgebrütet worden. Trump ist kein Anhänger dieser Strategie. Die MAGA-Leute sind es nicht, Tucker Carlson. Aber das außenpolitische Establishment, die Neokonservativen, auch die Demokraten, die sind voll dahinter, die Universitäten, die Thinktanks, die sind der Auffassung, man muss Russland auseinandersäbeln, wie das die Deutschen wollten damals im Zweiten Weltkrieg, natürlich jetzt unter der amerikanischen Fuchtel, dann haben wir die Rohstoffe, aber wir haben keinen eigenständigen Player mehr, der natürlich, je nachdem, sich mit China zusammenschließen kann, der sich unseren Interessen in den Weg stellen kann. Ich will das gar nicht dämonisieren, das ist die Interessenspolitik der Großmächte und der Raubtiere. Aber ich kritisiere die Blindheit und die Blödheit und die Arroganz unserer Politiker, die so tun, als würden die Russen oder die Russen so behandeln, als wären sie blöd und das nicht sehen würden.
Brandrede Roger Köppel, die kleine Audiodatei, das Dossier. Liebe Schlagerfreunde, mit einer betrüblichen Nachricht in den heutigen Freitag schlapp gemacht hat Bonnie Tyler, hier gecovert von unserer Regina Toss.
Ich hab dich verloren.
Und wer das Original kennt, weiß, sie hat den Franz verloren.
Ja, hallo, hier ist Regina Toss und ich freue mich, hier beim Radiomacher Bu zu sein.
Heute sind wir alle bei ihr in Berlin-Köpenick am Schloss, denn sie wird 80.
Ja, 80 willst du lieber.
Sie hat sogar ein Geburtstagslied aufgenommen, also heute großer Hof in Berlin-Köpenick, Eintritt frei. Grüße auch nach Köln, es ist Freitag.
Allahu Akbar, Allah.
Bundeskanzler Friedrich Merz.
Selbstbewusst und dünnhäutig interpretiert die Tagesschau die Regierungserklärung von Friedrich Merz. Tomahawk Marschflugkörper werden in Deutschland stationiert. Es läuft. Ein Ergebnis des NATO-Gipfels. Vom türkischen Präsidenten Erdogan gab es als Gastgeschenk Revolver und Munition. Das interpretiere ich. Nein, ich interpretiere nicht.
Das Problem sind Männer.
Sergej Lavrov, russischer Außenminister und auch so ein Mann, ist zu Gesprächen in Mosambik eingetroffen.
Die Straße von Hormus ist wieder geöffnet.
Danke, beste Svetlana. Die USA bombardieren kritisieren die Umgebung des iranischen Atomkraftwerks Bushehr. Der Iran greift Jordanien an. Im Blick besagte Straße von Hormuz. In der Tagesschau erklärt Nahost-Experte Cornelius Adebar, Irans Regime, darunter geht es nicht, hat sich zumindest gefestigt. Aha. Die USA sollen, so der ORF, Israels Rückzug aus libanesischen Gebieten steuern.
Geh doch zu Netto!
Kleine Trinkpause.
Von Löwenbräu, der Durstbändige.
Nach Deutschland. Auch der Täter von Schongau, der dortige Amoklauf, war Polizei bekannt. Er hatte schon mal mit einem gedroht. Merkur berichtet. Sachsen-Anhalt Ministerpräsident Sven Schulze erklärt bei Markus Lanz. Unabhängig vom Wahlausgang werde er Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt bleiben. Sehr schön, man bemüht sich nicht mal mehr um die notdürftige Aufrechterhaltung demokratischer Fassade. Dann interessieren sicherlich auch Umfragen nicht. DTS-Nachrichtenagentur Halle an der Saale berichtet, Ipsos, Union fällt auf den tiefsten Stand seit 2022. AfD, stärkste politische Kraft, SPD 13%.
Das ist richtig.
Linke auch.
Sarah kommt.
Nein, kommt sie nicht. Bündnis Sarah Wagenknecht liegt wie FDP unter 5%. Kommt nach Berlin, Köpenick, Regina Toss, 80 Jahre, mit der Begründung Leichentuch abgesagt, Achim Wolf, Schauspieler und endgültig Bonnie Tyler. Lost in France, It's a Heartache. Auf den Sack gehen. Hier eine ihrer besseren Nummern. More Than a Lover. Freitag, der 10. Juli 2026. Kurz vor der neuen Sommerwoche etwas Panik gefällig.
Große Hitze kann ich nicht vertragen.
Die Tagesschau stimmt ihr Publikum mit einer Meldung des Robert-Koch-Instituts ein. Mehr als 5000 Hitzetote in Deutschland bis Ende Juni. Zahl überträfe jetzt schon die Werte ganzer Vorjahre.
Tock. Tock und dann wusch.
Nein, das ist keine Panikmache, das ist verantwortungsvoller Journalismus, für den wir gerne unsere 20 Euro im Monat bezahlen. Außerdem holen wir uns ja bald Grün. Eine Woche Sommer, dann Gewitterrisiko. Manche Modelle sagen stark zurückgehende Temperaturen voraus.
Die Scheiße haut Karten dir.
Er kommt heute nicht zum 80. Geburtstag von Regina Toss, sonst sind aber alle da.
Europe's Alternative Music. Radio.